Frei zu Hause. Der Corona-Telefon-Podcast mit dem Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in außergewöhnlicher Lage. Heute Franz Scherrer. Er ist dort in Winterthur, hat er ein Quartierladen zusammen mit seiner Frau, der Beatrice Scherrer. Und jetzt sind beide da und ihr habt drei Söhne. Einer hat jetzt geschaut, dass wir das mit dem Audio anrufen können machen. Und dann haben sie noch zwei andere Söhne.
Genau.
Und die helfen dann mit dem Geschäft?
Nein. Das Geschäft führen ausschließlich nur die Frau und ich. Wir zwei sind von der Familie die Einzigen im Geschäft.
Okay.
In grösseren Notfallsituationen hilft der eine oder andere schon auch noch mit von den Söhnen. Aber die zwei haben schon eine eigene Familie, also mit Kind.
Ja.
Wir haben vier Grosskinder mittlerweile. Und der Christian, der jetzt das noch cool einrichten, der lebt in einer Partnerschaft mit einer Frau.
Okay. Und das Quartierlädeli, das heisst Käsescherrer.
Scherrer, genau.
Käsescherrer und ist in Winterthur. Jetzt habe ich gerade, bevor ich jetzt angefangen telefoniere, habe ich einen Artikel gelesen, ein bisschen weniger als ein Jahr ist es her, im Tagi, wo mit dem Titel Käse statt Krawatte. Und da drin, also man kommt dann drauf, warum steht Käse statt Krawatte. Aber da drin steht, also nein, ich muss es zuerst sagen, Käse statt Krawatte ist wegen dem, dass sie früher bei der Suva geschafft haben und einen Krawattenjob gehabt haben.
Genau.
Und dann, in welchem Alter haben sie umgesattelt?
Umgesattelt, mit 45.
Wow. Und also sie sind richtig gehend ausgestiegen aus dem Versicherungsjob. Warum, wenn ich das frage?
Ja, es war eigentlich gerade so ein bisschen die Zeit, gewesen, wo die Frau und ich uns damit auseinandergesetzt haben mit dem Wiedereinstieg der Frau zurück ins Berufsleben, weil sie ist vorgängig dann einfach die sogenannte Hausmutter-Familienfrau.
Ja.
Und bei der Suva hat es gewisse Sachen gegeben, wo ich gemerkt habe, ich glaube, ich kann eine grosse Karriere können machen und es ist alles so weit gut gewesen, aber irgendwie war bei mir wie die Luft draussen gewesen bei der Suva. Und dann war zu Winterthur eine Stelle ausgeschrieben gewesen, bei der katholischen Kirchengemeinde als leitender Sekretär, eine Teilzeitstelle.
Dann als Leiter von was? Entschuldigung, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Als Leiter von?
Als Leiter von der katholischen Kirchengemeinde Winterthur.
Ah, okay.
Das ist einfach die ganze administrative Zentrale.
Jawohl.
Und das war ein 80%-Job gewesen.
Mhm.
Und ich habe mich dort beworben und habe dann diese Stelle auch bekommen. Weil ich habe dann gedacht, jetzt müssten wir ein bisschen schauen, dass meine Frau im Erwerb außerhalb der Wohnung Fuß fassen kann und dass wir einfach unsere Familienarbeit ein bisschen so auch teilen tun.
Also ist es eigentlich, also wenn man genau ist, es ist von der Bedürfnis von ihrer Frau, von der Beatrice ausgegangen?
Das mit
die ganze Geschichte?
Ja, einfach, wie man zusammen als Ehepaar unterwegs ist.
Schön, ja. Nein, aber also sie haben nicht unbedingt eine Sinnkrise gehabt bei der Suva.
Überhaupt nicht, nein.
Das könnte ja sein, oder?
Ja, klar. Nein, aber das Soziale ist mir schon immer sehr am Herzen gelegen. Und die Suva ist ja Sozialversicherung, also von dem
her.
Keine Sinnkrise als solches. Es ist einfach das gewesen, so um die... Eben, weil die Frau eigentlich, weil die Söhne sind natürlich so in der Schule Mittelstufe gewesen und man hat die Mutter und nicht immer noch gerade so gebraucht und es wäre einfach, ist einfach der Grundsatzgedanke gewesen, der Wiedereinstieg ins Berufsleben seitens von der Frau.
Ja, das ist Ihre Frau jetzt auch da am Hören? Und
ja, sie ist auch sagen?
Am Hören. Ja, genau.
Ja, grüezi, Beatrice Scherrer. Wie ist die Darstellung von Ihrem Mann richtig?
Ja, ich glaube schon, ja.
Und also Sie kommen aus... Ja?
Ich bin auch im Kaufmännischen ursprünglich tätig gewesen und ja, hätte wieder etwas so ein bisschen gemischt eigentlich gerne gehabt. Nicht nur Büro, sondern irgendein... Ja, vielleicht haben wir mal noch eine Stelle schon mal ausgeschrieben, Verkauf und Büro. Und dann haben wir es eben mal ein bisschen angeschaut. Dann ist aber eben zufällig da im Quartier in dem Laden, wo wir jetzt übernommen haben.
Ja.
Jetzt waren wir Kunden und dann war dort mal so ein Aushang. Sie suchen eine Verkäuferin. Und dann habe ich so gesagt, suchen wir jetzt also zwei, also zum Stell teilen. Und dann hat die Besitzerin gesagt, ja, wären Sie interessiert eventuell? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eigentlich noch nie im Verkauf gearbeitet, aber ja, warum nicht? Es wäre noch schön so, ne? Ich könnte es probieren. Und dann bin ich eigentlich so ein bisschen reingekommen, habe aber vorgängig noch so einen 20%-Job einmal noch angefangen gehabt, bei einem Klavierbauer, Klavierstimmer, habe ich noch einen halben, also einen Tag gearbeitet gehabt, ja.
Und haben Sie dort Klavier gestimmt?
Also nein, nur das Büro. Nur das Büro gemacht. Genau.
Und, Sie sind kaufmännische Ausbildung. Sie haben vorher in einem Büro geschafft.
Ja, also ganz ursprünglich, ja. Also vor der Familienphase habe ich im Büro gearbeitet.
Sie haben dann nie Teilzeit geschafft? Sie haben dann
ich habe das aufgegeben, habe mich eigentlich ganz der Familie gewidmet und habe auch so ein bisschen freiwillige Arbeit, so in der Pfarrei und so ein bisschen Verschiedenes mitgeholfen. Das hat mir eigentlich gefallen.
Okay, und das ist und dann sind Sie dort in den Verkauf eingestiegen?
Ja.
Und dann?
Ja, und dann nach drei Jahren, also der junge Mann hat das übernommen, den Laden von seinen Eltern eigentlich.
Ja.
Und dann habe ich bei dem 3 Jahre geschafft und er hat dann eigentlich nach 3 Jahren wieder hat das Gefühl gehabt, nein, das ist gleich nicht für mich. Wenn der Zürich eventuell übernehmen, eben, mir gefällt ja das da so gut. Und dann habe ich gesagt, bin ich ein bisschen, also ich selber ein bisschen unsicher gewesen. Und dann, als aber mein Mann gehört hat, hat er gesagt, komm, das probieren wir. Und er war ganz begeistert gewesen. Und ich ein bisschen unsicher, weil ich habe ja gesehen habe, was man etwa rausholt, oder? Ungefähr, dass man eigentlich eine Familie nicht ernähren kann mit dem Laden. Und unsere Buben sind dann, ja, der Jüngste war in der Oberstufe und die anderen zwei schon in der Lehre. Schon nicht mehr so klein, nicht mehr ganz so, also vom Finanziellen her ein bisschen entlastet, oder? Weil sie schon ein einen Lehrlingslohn hatten. Und dann hat mein Mann gesagt, komm, wir probieren es. Wir können ja wieder aufhören. Aber so schnell hört man eben gleich wieder nicht auf.
Nein.
Ich kann eben hier, ich tue mir ganz schnell einklinken.
Ja, bitte, wir können einfach auch durcheinander reden, das geht schon.
Ich kann müssen sagen, wo meine Frau die Stelle angenommen hat, hier in diesem Quartierladen, habe ich sie auch wieder noch neu entdeckt. Sie ist immer so motiviert und so voller Freude um die Ideen, was man noch könnte. Auch zusammen mit ihrer Arbeitskollegin, wo sie hier hatte, wie man noch ein bisschen mehr aus dem Laden rausholen könnte, hat mich einfach begeistert. Und ich habe gesehen, wow, sie geht so mit Freude und Enthusiasmus an mich arbeiten. Und wo dann der Entscheid eben gefällt war von unserem Nachfolger, er höre wieder auf. Aber er könnte sich vorstellen, dass das etwas für uns wäre. Habe ich mich wirklich damit auseinandergefunden, nein, ich glaube, wir müssen das probieren, weil wenn es nichts ist, schauen wir wieder weiter und wenn es jemand anderes übernimmt und der ist erfolgreich, dann würde man fast wie ein bisschen eifersüchtig werden.
Also Sie haben es eigentlich auch wieder ein bisschen, weil Sie Ihre Frau, ja, ehrlich gesagt, Sie sind ein bisschen skeptischer gewesen, aber Sie haben für Ihre Frau das total gesehen, dass Sie das machen.
Entschuldigung, ja.
Sie haben das eigentlich fast mehr als Ihre Frau selber, die ein bisschen, unsicher und skeptisch war.
Ja, aber ich war da viel der risikofreudiger gewesen. Ich habe gesagt, das machen wir. Wenn nichts ist, schauen wir weiter.
Und aber auch, weil Sie es quasi gefunden haben, das sei genau das Richtige für Ihre Frau.
Ja, genau.
Und Beatrice?
Ja, nein, ist gut.
Ich bin eben so. Damals, wo der Entscheid gefallen ist, nach der Suva, bin ich eben bei der katholischen Kirchengemeinde.
Genau, wie war denn der Job?
Das war eine 80%-Stelle.
Was haben Sie denn dort gemacht? So?
Dort habe ich habe die Verwaltung eigentlich organisiert. Also es war ein Administrationsjob. Ich bin eigentlich Also ich war der Leiter, ich hatte eine Crew von 4 Personen und in Winterthur ist es so bei der katholischen, das ist eine Kirchgemeinde mit einer Zentrale und dort sind dann einfach die Pfarreien angehängt. Aber alles, die Darstellungen, die Löhne, das ganze Gebäudeunterhalt etc., das läuft immer über die Zentrale, also über die Verwaltung der Kirchgemeinde. Und da bin ich einfach die leitende Person gewesen.
Also Sie sind eigentlich der Chef gewesen von der katholischen Kirche?
Ja, von der Kirche nicht, von der Administration. Ja. Genau. Und meine Chefs sind eigentlich, ist Kirche, wie heisst es? Kirchenpflege, das ist ja die Exekutive, oder? Also ich habe dort etwa
die katholische Kirchenpflege von der Stadt Winterthur.
Von der Stadt Winterthur, genau. Das sind meine Chefs gewesen. Und die haben eine Ressortorganisation gehabt. Und ich bin einfach Drehscheibe gewesen zwischen der Behörde, den Angestellten und den Pfarreien.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Winterthur ist ja nicht gerade eine katholische Stadt.
Kann man sagen, ja, also mittlerweile ist also katholisch und reformiert bei den Landeskirchen haben ungefähr die gleiche Zahl von Mitgliedern.
Ja, also, aber ich bin ja auch hälftig aus Winterthur und ich habe uns immer als eine extrem protestantische Familie empfunden, also zwinglianisch oder und so weiter.
Ja.
Wir haben auch irgendwo noch den Zwingli als Familie. Wie viele Zürcher Familien, der war schon sehr furchtbar gewesen. Aber Winterthur ist für mich eine sehr protestantische Stadt und was dazu dann gekommen ist eigentlich in den 70er, 80er Jahren sind die Evangelikalen, die haben ja doch dann recht zugelegt in Winterthur, oder? Gegenüber den anderen und offiziellen Landeskirchen, also Konfessionen, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich schon. Das habe ich jetzt nicht so verfolgt. Das sind so ein bisschen die Freikirchen, oder?
Ja, Freikirchen, ich meine Freikirchen, evangelikale
Erweckung. Ja, genau. Das
sind schon ein bisschen.
Ja, die haben. Ja.
Katholiken.
Haben Sie sich dann. Ja, Frau Scherrer, ja, bitte.
Ja, Katholiken sind, glaube ich, eher das weniger hat unterdessen, oder? Also, vielleicht auf dem Papier, ich weiß. Oder halt auch viel Austritt, natürlich. Ja, wenn man so in der katholischen Kirche ist, oder? Ist ja nicht gerade. Hat immer wieder Sachen, wo wieder Leute veranlassen, eben das Ausbrechen. Das sagen auch, nein, jetzt wirklich nicht mehr, oder?
Also, ja. Sie meinen jetzt die ganzen Skandale, die
es durch viele gibt. Ja, genau.
Ihre Dialekt, Frau Scherrer?
Ja.
Sie kommen aus dem Appenzell, oder ist das?
Aus dem Rheintal.
Ah, Rheintal, das ist dort, wo das Appenzell quasi ist. Also, aber es tönt so ein bisschen, noch so, hat es noch so einen Touch von Appenzell, oder meine ich das so?
Ja. Die einen, die es vielleicht nicht. Also, ich kann schon richtig Rheintaler. Also, ein Bauern und ein Stehen und so. Die Appenzeller sagen ein bisschen anders reden. Aber die Dialekt kennen, merken es, glaube ich, schon, dass ich aus dem Rheintal bin. Aber ja, und halt bald noch, jetzt bald 38 Jahre zur Winterthur. Und haben dann halt gleich noch ein bisschen behalten, den Dialekt.
Ja, offenbar, ja, sehr. Also, genau. Winterthur ist das nicht, ja.
Nein,
und,
nicht.
Und ihr sind beide immer katholisch gewesen oder haben Sie die Konfession gewechselt?
Nein, wir sind beide von Kindesbein an katholisch.
Und Sie, Herr Scherrer, sind Sie von Winterthur?
Nein, wir sind im 67 von Luzern hergekommen.
Ah, jawohl. Das ist natürlich sehr katholisch.
Luzern schon, ja. Aber wir sind eher im liberalen Flügel von der Katholiken.
Okay, da bin ich froh.
Ja, nein.
Sie haben den Dialekt.
Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind bald mehr reformiert wie katholisch.
Eben, das ist der Winterthur.
Im Alltag stärker, so ein nach dem Evangelium zu leben, weder nach einfach den Vorschriften.
Okay, aber Sie gehen noch in die Kirche und so, oder?
Ja, aber so alle 2-3 Wochen so.
Und ist der Rhythmus.
Früher war er jeden Sonntag gewesen. Und jetzt haben wir auch ein bisschen gelöst.
Und zur Beichte gehen Sie auch noch?
Nein, nicht mehr, seit es eben die sogenannten Bußfeiern gibt. Das ist ja dann mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist die Öffnung gekommen. Ja.
Okay, da muss man nicht mehr individuell zur Beichte.
Nein, und heute redet man wenn, dann redet man auch von den Beichtgesprächen. Also Sie können jederzeit, kann man sich melden bei einem Theologen und dann kann man so ein Gespräch haben, wie wenn Sie mit einem Arzt reden.
Ah, schön. Das ist jetzt aber wahrscheinlich, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen
auf die Aktualität.
Ich glaube, nein, es ist schon interessant, wo man so ein Lebensmittel überall hinführt.
Ja.
Nein, das wegen der Beichte, habe ich mir überlegt, ist ja im Moment, also in traditioneller Form, mit diesen Löchern da, mit dieser Wand, mit den Löchern. Oder?
Ja, ist klar,
vermutlich nicht möglich.
Nein, ist nicht mehr. Jetzt müsste die Folie, wie heisst es? Plexiglas müsste ihr jetzt hier tun.
Aber hat man das jetzt?
Also,
ihr habt das. Aber hat man das jetzt bei den Beicht-Einrichtungen?
Nein, Kirchen sind ja eigentlich zu. Respektive, man kann, darf einfach noch rein. Türen als solches ist noch offen. Man kann ein Gebet machen. Ja. Man muss einfach dann auch im Bank den entsprechenden Abstand halten. Für 2 Meter.
Aber ist das nicht das Problem?
Aber es gibt keinen Gottesdienst nicht mehr. Wie?
Ist das von der Beichte, die nicht mehr abgenommen wird, auf die traditionelle Art, das ist jetzt nicht das Problem.
Die meisten gehen nicht mehr beichten.
Ist wahr? Ist das nicht
mehr? Ja, sicher.
Also es gibt immer, für Beicht ist eher Beichtgespräch, eben, dass man nicht in den Beichtstuhl reingeht, sondern dass man vielleicht im Pfarrhaus, in dem Gesprächszimmer oder Sitzungszimmer kann mit dem Theologen eben das Beichtgespräch abhalten.
Ja, wisst ihr, mich hat es einfach immer fasziniert, als Protestant hat man ja immer müssen ein guter Mensch sein, oder?
als Katholik kommen.
Ja, aber als
wir sind Katholik auf dem Weg.
Ja, ich weiß schon. Nein, aber es ist eben so, als Protestant muss man irgendwie, hat man keine Ausflucht, oder? Man muss einfach ein guter Mensch sein, wenn man den nicht ist, dann ist man den nicht, oder? Und dann,
weil man nicht kann beichten, oder?
Genau, natürlich. Man kann nicht ab und zu über die Stränge schlagen und dann das abladen, oder? Das habe ich eigentlich immer ein bisschen...
Das habe ich schon gehört von Reformierten, dass man ja nicht kann beichten.
Ja, es hat etwas total Gutes und etwas natürlich Fragwürdiges, logisch. Also man kann dann quasi einfach die Füße tun und dann alles beichten. Und dann ist
genau.
Aber kommen wir doch jetzt mal auf das Plexiglas. Jetzt in dem Artikel im Tage sagen Sie ja, Sie haben es nie bereut, dass Sie jetzt im Detailhandel übergewechselt haben. Das war jetzt vor 3/4 Jahr. Ist das jetzt trotz Corona immer noch so, oder?
Das ist immer noch so, ja. Obwohl
wie haben Sie sich jetzt, wie ist jetzt die Story? Ja, bitte, Entschuldigung, jetzt haben Sie unterbrochen.
Nein,
ist
schon gut.
Das ist immer noch so.
Das ist immer noch so. Und ich meine, wir sind ja zum einen eben auch sehr dankbar, dass wir noch dürfen arbeiten. Wie jetzt, aufgrund von dieser Situation, oder? Und es ist jetzt einfach noch strenger wie vorher.
Ja.
Weil wir müssen ja alle diese Massnahmen müssen wir ja auch einhalten. Also, das heißt, wir sind ja ein kleiner Laden, auch von den Quadratmetern her. Und wir lassen jetzt nur immer eine Kundin, Kund rein. Weil wir sind ja so das zweite, das dritte Namix in Geschäftinnen als solches. Wir haben noch 2-3 Teilzeitangestellte. Und dadurch, dass ich ja draußen bin, also ich bin ja so quasi der Milchmann mit dem Milchbüchli, unter anderem.
Das habt ihr immer noch?
Das habe ich immer noch, ja. Also das wie vor 50 Jahren, ein Milchbüchli. Ich habe noch gegen die 100 Kunden, die mit dem Milchbüchli arbeiten. Die tragen,
aber schon nicht mehr mit frischer Milch.
Also nein, die frische Milch, also das ist auch Passmilch in der Flasche, aber die tragen Butter, Joghurt, Milch und Eier und so, tragen sie das Büchli und ich tue das dann im Milchkasten oder in den Taschen oder was auch immer, dass sie mir anstellen, tue ich abspitzen und tue ihnen das dann ja, so geben.
Also fahren sie mit ihrem Auto rundum und verteilen
genau. Also teilweise eben vom Milchkasten zu Milchkasten.
Ja.
Und so wie in dem Büchli von Peter Bichsel, oder? Hat er so Kurzgeschichten geschrieben.
Ja, der Milchmann.
Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen.
Ja, das ist
so. So bin ich unterwegs. Unter anderem, oder? So haben wir auch angefangen. Und ich habe dann schon auch geschaut, wo wir im 2003 angefangen haben, dass wir irgendwie das noch ausbauen und verstärkt auch geschaut, dass man auch einen Hauslieferdienst aufziehen kann.
Da sind Sie aber recht früh gewesen, oder so? Auf ein Neujahr,
dass man Sachen, also auch Gemüse und Früchte und Brot und Fleisch bei uns bestellt. Teilweise haben die Leute angehängt und dann im 2014 sind wir dann auf dem Netz mit einem Shop drauf, also auf unsere Homepage. Und das hat unsere Schwiegertochter zusammen mit dem Sohn, mit dem Ottmar, das ist der mittlere Sohn, die haben das Ganze eigentlich zusammen mit einem Techniker aufgezogen und installiert und gemacht. Und seit 2014 kann man bei uns also auch online bestellen.
Und die Distribution läuft aber immer noch über Sie mit Ihrem Auto, wo wir fahren?
Genau, genau.
Und das können Sie bewältigen?
Das können wir bewältigen.
Genial.
Ja. Jetzt aber seit der Corona-Krise, in dem Sinn, haben wir relativ schnell dann müssen, einfach wenn man auf unsere Internetseite geht, gerade als erste Information melden, darauf tun, dass wir zurzeit einfach nur unsere Stammkundschaft können berücksichtigen und keine weiteren Kunden können annehmen, einfach aus Kapazitätsgründen.
Also Sie sind überschwemmt worden?
Ja, eigentlich schon. Ja, wir wären überschwemmt worden. Es hat Haufen Anfragen gehabt.
Sind dann die Leute sofort gar nicht mehr in den Laden gekommen? Sie haben dann gefunden, das bestelle ich gerade, oder was?
Nein, es sind die, die in den Laden gekommen sind, die kommen weiterhin in den Laden. Es hat aber auch Menschen darunter aus der Risikogruppe und die sind sehr diszipliniert. Und da hat die Zeit und das andere hat dann angefangen, ein Mail schicken oder über den Shop seine Bestellung aufgeben und sagt, wir können es dann und dann abholen oder sagen uns, wenn es parat ist, dann kommt jemand abholen. Oder teilweise bringen wir es auch, oder? Und aus diesen Milchbüchli-Kundensegment hat es eben jetzt das eine und das andere gegeben, die eben auch nicht mehr posten und
ja,
auch den Shop nutzt, oder?
Das ist grossartig, aber eigentlich sind Sie, man könnte sagen, Sie sind eigentlich unglaublich gut vorbereitet gewesen, auf was gekommen ist.
Auf eine Art, sicher, ja. Ja. Und jetzt, gell, es ist eben so, also in der Regel kommt der Kunde in den Laden und tut seine Sachen, die er gerne will, was er kann, aus dem Gestell selber nehmen. Käse und so, da ist ja der Offenverkauf, also da schneidet meine Frau, die Verkäuferin, der Verkäufer schneidet ja dann amig die Stück ab und tut's verpacken und macht es in Kasso. Und jetzt, wenn eben jemand aus der Risikogruppe ist und uns das Mail oder telefoniert, die Bestellung aufgibt, dann sind das meine Frau und die Angestellten, die das rüsten müssen. Also die machen ja den Einkauf für den Kunden als solches, oder? Das ist natürlich mit all den Vorschriften, die man einhalten muss, mit Distanz und so weiter, ist das natürlich enorm erschwerend. Obwohl wir glücklicherweise und sehr dankbar sind, dass wir noch arbeiten dürfen. Oder? Aber
ist ja nie,
es fordert nicht.
Ja, das kann man vorstellen. Es ist einfach enorm viel umständlicher, oder?
Genau. Genau.
Aber haben Sie Umsatzeinbußen gehabt, trotz allem?
Nein. Wir haben besseren Umsatz als vorher.
Aha.
Die Krise hat uns, da schwemmt uns schon ein bisschen Geld rein, ein bisschen mehr. Wie
ja. Es kommen da neue Kunden in den Laden, wo ich gemerkt habe, den habe ich noch nie gesehen.
Ah, okay.
Ja,
und wie haben die das gemerkt?
Ja, da frage ich mich auch. Wir sind ja ziemlich versteckt. Die Leute finden uns, glaube ich, mal am Sonntagsspaziergang. Wir sind nicht an einer Durchgangsstrasse, oder? Manchmal sagen sie, jetzt wohne ich schon so lange im Quartier und habe nicht gewusst, dass es da noch ein Lädchen hat.
Ja, das, ist also, das ist natürlich dann auch der Vorteil vom Online-Shopping, oder? Weil man muss nicht wissen, wo das ist, oder?
Ja,
genau. Und da habe ich eigentlich bei dem Online-Job habe ich immer gedacht, das ist eigentlich ein uneingeschränktes Wachstum unter Umständen, oder?
Ja.
Da ist vom Platz her brauchst du nicht wahnsinnig noch einen Haufen, oder? Grundsätzlich, oder?
Ja gut, wenn es natürlich frische Artikel sind, ist es wahrscheinlich schon.
Ja, genau, schon.
Eingeschränkt.
Oder? Ja. Und eigentlich die letzten Jahre, ich meine, wir haben viele Jahre immer wieder gerade so haben wir es gemacht, oder?
Ja.
Rein finanziell. Und wir haben dann auch über einige Jahre immer auch wieder Reklame gemacht, ich habe Sachen in Milchbüchli da, dass wir eben auch noch anders haben. Ich habe letztes Jahr auch ein neues Milchbüchli müssen gestalten, weil die gibt es gar nicht mehr, die es früher gegeben hat. Und dann habe ich so eine Probebestellung eigentlich auf dem Deckel gemacht, um ein bisschen... Aha. 20er möge vielleicht fallen, dass man eben sieht, der Server hat eben auch noch anders und da kannst du ja eigentlich
und das kann
mit anderen Adressen und kannst das bestellen und dann bringt er das, oder? Das hat niemand angehängt.
Verrückt.
Und damals wäre ich froh gewesen, wir hätten uns ein bisschen mehr berücksichtigt.
Ist denn das, wo Sie das angefangen haben, mit, ja. Also wo Sie den Laden angefangen haben mit den Milchbüchern, ja. Das hat es dort nicht mehr gegeben, die Vorgänge.
Mach mal Milchbüchli, das haben wir übernommen.
Das,
so
das haben wir übernommen.
Das ist so gewesen, ja. Das ist eigentlich schon über Generationen ist das so
okay.
Eigentlich gelaufen, oder? Stammkundschaft, so, oder? Ja.
Ich kenne Leute in Amerika, die zum Beispiel unglaubliche Frischmilch-Fans sind. Also in Amerika gibt es ja im Prinzip keine Frischmilch mehr. Das ist fast gesundheitsschädigend und so weiter. Und das sind so, so ein bisschen eine Underground-Bewegung. Wo frische Milch vom Bauer, nein, das ist kein Scherz, also wo frische Milch vom Bauer will, oder? Und wo sich das dann liefern lassen, irgendwelche Bio-Bauern fahren dann mit so einem kleinen Wägel dort hin und bringen ihnen die frische Milch und so. Gibt es das da auch? Also in Zürich weiss ich, gibt es einen Frischmilchautomat in der Weide oben, wo von einem Bauernhof dort, wo man kann Geld rein tun und dann kommt frische Milch.
Ja, und das gibt es in Winterthur auch.
Okay.
In Mühlberg oben, bei der ist...
Familie Mäder.
Von der Familie Mäder. Die betreiben den Bauernhof. Ist eine Stiftung, glaube ich, wo die Eigentümerin ist. Und dort ist auch so ein Automat und sie haben auch einen kleinen Hofladen. Und ich hole dort Frischmilch auf für die zwei Kunden, die noch gerne Frischmilch haben. Ich sage einfach, ich kann schon Frischmilch organisieren. Ihr müsst mir einfach das Kübeli bringen. Das tue ich nicht mehr
in und es gibt noch zwei Kunden, die das machen bei Ihnen?
Zwei Kunden, die ich habe. Ja.
Und das sind aber ältere Leute oder so?
Nein,
das ist jünger.
Nein, eins ist ganz ein Junge, um die 30.
Aha.
Und das andere ist eine Familie, die sind ein bisschen jünger wie wir, sind vielleicht Mitte 50, würde ich sagen.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, doch, ich habe mich gewundert, weil in der Schweiz ich das nicht so gehört habe, dass es Leute gibt, die darauf
bestehen. Eigentlich also die biologischste Milch, die sie können haben.
Eben, meine Schwester, die ja Zoologin ist, also Biologin, behauptet zum Beispiel auch, dass allein durch den Pasteurisierungsvorgang werde halt wahnsinnig viel von diesen Spuren und so weiter werden vernichtet. Und sie gibt dann nicht mehr drin, oder?
Also, ich habe noch mal eine lange Diskussion mit einer Kundin, die unbedingt frische Biomilch wollen haben.
Mhm.
Und dann nachher bin ich dieser Sache nachher und alle zusammen aus dieser Branche haben mir gesagt, Gerard, das ist unmöglich, das können wir nicht, erstens so, von diesen Biobauern etc. Also ich habe ja
warum nicht?
Es ist nicht lang haltbar. Und einfach,
du musst aus
der Kuh raus und Gacko bringen, quasi, oder?
Ja.
Und wer macht das für 2-3 Liter oder 5 Liter, oder? Und dann
haben sie mir gesagt,
also das Biologischste, was du haben kannst, ist eigentlich das unmittelbar gerade in deiner Umgebung. Und die Kundin, die wohnt im Brühlberg. Und der Bauernhof ist etwa 300 Meter von ihr weg. Und dann habe ich ihr gesagt, schauen Sie, ich habe jetzt das alles abgeklebt. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber das Biologischste, was sie haben können, ist eigentlich, wenn sie es bei Mäder so bei Frischmilch holen.
Okay.
Weil das stimmt alles mit dem Klima und. Und das ist nicht ein Bauer, der aufweist, der Gucker was, wisst ihr, Mastbetrieb oder so ist, oder?
Aber auch nicht unbedingt ein Biobetrieb.
Nein, aber ein IP, oder?
Jawohl.
Gerade Produktion. Und das lange.
Ja.
Also in Toggenburg haben viele frühere Biobauern wieder aufgehört, weil die Differenz zwischen Bio und dem Konventionellen ist so minim und der ganze Administrativaufwand und Zeug und Sachen, dass sie gesagt haben, wisst ihr was, wir verabschieden uns von dem. Wir sind sonst schon ethisch genug unterwegs mit unserem Vieh und wie wir Bauern tun.
Ja. Ich bin eigentlich mit Biomilch mit frischer Milch aufgewachsen, damals, Zürich Unterland. Und die hat halt ab und zu dann auch grausam nach Silo geschmeckt im Winter, oder?
Ah, wegen dem Futter.
Ja, wegen dem Futter. Und das ist dann manchmal recht unangenehm, muss man sagen, so, wo dann die Landwirtschaft so ein bisschen auf Silo umgestellt hat. Ja. So lässig habe ich das nicht gefunden. Also, aber vielleicht bin ich drum noch so gesund, wie ich jetzt bin. Aber.
Wahrscheinlich, ja.
Herr und Frau Scherrer, es ist eine ganz grosse Freude, mit euch zu reden, weil ihr seid so gut drauf irgendwie, finde ich. Jetzt sind wir aber schon fast, wir sind eigentlich schon weit über der Zeit.
Schon über der Zeit aus.
Ja, es ist wunderbar. Aber jetzt haben wir, eine kleine Frage noch zum Schluss. Ich sehe das Foto aus dem Juni 19 von Ihrem Auto. Und da sind Sie drauf in einer Zeichnung. Ja. Ist Ihre Frau auch auf dem Auto, auf der anderen Seite?
Die hat nicht Wellen drauf.
Ah, nicht? Ja, schade.
Sie ist ein bisschen medienscheuch.
Na gut, das hätte jetzt so schön gefunden, wenn er auf der anderen Seite vom Auto sitzt.
Ja.
Okay, also.
Machen wir in der nächsten Runde, wenn wir auch noch den Laden dann aufs Fahrzeug nehmen. Das ist ein guter Tipp, oder? Fürs Marketing.
Ja, fände ich gut, ja.
Ja, dann wünsche ich. Homepage irgendwo noch.
Ja. Genau, also Käsescherer heißt Lädli, man findet das schon. Also, dann wünsche ich euch jetzt alles Gute weiterhin mit der langsamen Lockerung und bleibe gesund bei dir.
Gleichfalls, danke. Ist flott gewesen mit Ihnen.
Ja. Wieder schauen miteinander.
Wieder
schauen.
Danke. Danke. Alles Gute.
Alles Gute, gleichfalls.
Das war «Frei zu Hause», ein Podcast von Tamedia. Neue Folgen gibt es exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. Von Sonntag bis Montag auf den Apps und Webseiten von Tagesanzeiger, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Landbote und den anderen Tageszeitungen von Tamedia. Oder einen Tag später auf allen gängigen Podcast-Apps. Und noch etwas. Falls Sie «Frei zu Hause» über Spotify oder Apple Podcast oder sonst eine Podcast-Plattform hören, freuen wir uns sehr über das Rating und bist du natürlich ein positives.